Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Es ist Montagnachmittag hier in Deutschland, 16 Uhr. Und mir zugeschaltet, noch aus der Türkei, ist mein Kollege Yannick Sorgatz, bei dem es schon 18 Uhr ist. Hallo Yannick.
Hallo Hanna, ich musste gerade, während du angefangen hast, noch schnell die Klimaanlage hier ausschalten. Jetzt denkt jeder, Türkei, Klimaanlage, es ist so warm, er hat die Klimaanlage an. Nee, die Klimaanlage ist die Heizung quasi hier, weil es natürlich keine richtige Heizung gibt. So viel also schon mal zu den klimatischen Bedingungen.
Aber ich nehme an, wenn du jetzt in Belek aus dem Fenster schaust, dann sieht das anders aus als bei mir in Düsseldorf, weil hier kommt gerade tatsächlich noch relativ viel für rheinische Verhältnisse Schnee runter.
Ja, runtergekommen vom Himmel ist hier bis auf ein paar Nieseltropfen am Sonntag gar nichts und damit also deutlich, deutlich weniger als zum Beispiel in Marbella an der Algarve, wo ja auch viele Bundesligisten sind, viele Profivereine aus Deutschland. Da war wirklich Land unter und wenn wir das Thema schon mal abhaken wollen, kann man sagen, top Wetterbedingungen in Belek, 12 bis 18 Grad, mal mehr, mal weniger Sonne. Und heute dann während des Testspiels gegen Hannover schon so ein bisschen Sonnenbrand und rote Birne-Gefahr.
Du hast in den letzten Tagen, seit Donnerstag bist du da, Freitag sind dann die Borussen angereist, tatsächlich auch so viel Zeit am Platz verbracht wie die Profis. Alle Trainingseinheiten waren öffentlich. Zum Abschluss gab es eben heute das Testspiel. Borussia hat mit 0:3 verloren. Eugen Polanski hat nach dem Spiel zu dir gesagt, dass es 0, nix für den Ligastart aussagt, aber trotzdem gibt es ja so ein paar Erkenntnisse und Eindrücke, gerade was das Personal angeht, die man aus so einem Spiel mitnimmt, oder?
Ja, es hatte sich dann im Training schon so ein bisschen Blockbildung abgezeichnet. Ich habe es jetzt gestern nochmal abgeglichen mit meinen Vermutungen von gestern, wer denn da so auflaufen könnte in den beiden Mannschaften, jeweils in den Halbzeiten. Und das war dann tatsächlich zum Beispiel die Viererkette mit Neuzugang Kota Takay, mit Nico Elvedi und Kevin Dix, also die beiden Gesetzten mit dem Neuen, das ist ja interessant. Dann Dreier-Mittelfeld mit Engelhardt, Neuhaus, Stöger. So richtig weiß man da aber nicht, ob für Stöger Reyna gespielt hätte, weil in der anderen Mannschaft hieß die Doppel-6 Reyna Reitz. Das war so ein bisschen aus der Not geboren, weil Niklas Swieder an seinem 19. Geburtstag kurzfristig ausgefallen ist. Und ja, Thema Pärchen, Thema Grüppchen, dann der Zweiersturm, Tomasz Cvancara hieß back mit Haris Tabakovic. Und in der anderen Mannschaft kein Doppelsturm, sondern zwei sogenannte Flügelzehner, links, Achtung, ja, links, Franck Honorat und rechts, Well Moya, hinter Schuto Machino. Ja, und dann auf den Außenbahnen, um das zu vervollständigen, die 50-50-Duelle, Joe Skelly rechts gegen Jens Kastrop und links Luca Netz gegen Lukas Ulrich.
Ja, du hast jetzt relativ am Ende Well Moya angesprochen, da würde ich gerne auch direkt mal reingrätschen. Ich habe das Testspiel natürlich auch am Fernseher verfolgt, ja, und das ist so mit die positivste Offensivaktion, die mir da hängen geblieben ist. Sein Lattenschuss war Mitte der zweiten Halbzeit, muss es ungefähr gewesen sein, der reingegangen wäre, weil der Torwart da keine Abwehrchance gehabt hätte, wenn er denn ein bisschen präziser aufs Tor gekommen wäre. Ja, und ansonsten gab es in der ersten Halbzeit ja noch eine Chance von Yannick Engelhardt, die dann aus spitzem Winkel immerhin zu einer Ecke geführt hat. Ich fand, Yannick, mir die Aussagen von Eugen Polanski nach dem Spiel ein bisschen zu positiv. Also da habe ich mich gewundert. Es klang so, als hätte Gladbach da in der ersten Halbzeit, ich glaube, er sagt, genügend Torchancen oder ausreichend Torchancen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Auch diese Engelhardt-Chance war ja dann eher nach einem überraschenden Ballgewinn mit schnellem Umschalten. Jetzt nicht, dass sie sich da irgendwie großartig was herausgespielt hätten. Aber zumindest ist Eugen Polanski in eine Richtung kritisch geworden. Und zwar, was die Körpersprache einiger Spieler vor allem im zweiten Durchgang angeht.
Ja, irgendwie das Spiel hat so viele Elemente und Phasen. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie mehrmals mir Notizen gemacht, wie lange es jetzt dauert, bis Borussia überhaupt bei einer gegnerischen Hälfte auftaucht. Mindestens eine Viertelstunde, glaube ich, hat es gedauert, weil Hannover 96 ja sehr ballbesitzorientiert spielt unter Christian Titz. Borussia hat das aber so in einer Kompaktheit gelöst, wie man das aus den besten Phasen im November kannte. Also da gab es eigentlich auch nur den Weitschuss von Leopold, der knapp vorbeigestrichen ist. Von daher, glaube ich, konnte Polanski damit wirklich leben. Ich fand aber gerade das Anlaufen in der ersten Halbzeit auch sehr unkoordiniert. Und ich meine, wenn ich so Polanski zugehört habe, waren da auch viele Rufe von ihm, die eben das auch moniert haben, dass eben alle mitmachen sollen und konsequent draufgehen sollen. Also es geht ja bei ihm im Training immer viel um Pressing-Auslöser und ich würde da jetzt mal diagnostizieren, dass die nicht alle immer erkannt haben. Ja, und zweite Halbzeit gab es dann deutlich mehr Chancen. Moya hatte insgesamt auch 4 Abschlüsse, 2 wurden so abgeblockt zur Ecke, einer nach einer Ecke selber, am kurzen Pfosten ist er da aufgetaucht, das war geübt worden im Training auch. Am Sonntag, ich muss mir überlegen, welcher Wochentag ist, das ging wirklich jetzt durcheinander mit Weihnachten, Neujahr und dann direkt dieser Reise. Ja, aber das, ja, und was dann eben entscheidend war für die Niederlage und dass auch 0-3 ausging, war eben zu läppisches Verteidigen in den entscheidenden Szenen im Strafraum. Das hat Polanski immerhin auch moniert und ja, so ist es dann halt so ein Mix. Ne? So ein Testspiel ist ja auch immer ein Personalpuzzle und der Gegner hat dann nicht komplett gewechselt zur Pause, sondern so tröpfchenweise danach. Ist, dass er jetzt viel weiter ist, ist ja sonst im Sommer immer so ein Argument bei Niederlagen, dass das irgendwie mit reinspielt. Das kann man nicht sagen, auch wenn Hannover noch mehr Zeit hat bis zum Restart der zweiten Bundesliga. Ja, es steckt viel drin. Also man muss ja immer sagen, das gilt dann auch für Siege und da probieren wir es auch immer zu betonen in Testspielen. Es hat sich jetzt da auf diesem Trainingsplatz in Belek nicht entschieden, wie Borussia gegen Augsburg spielt, zumal auch der FCA ja ganz anders agiert. Auch dieses ganze Trainingslager, ne, wie das gelaufen ist, wird nicht darüber entscheiden, wie viele Punkte Borussia genau holt. Da steckt so viel mehr drin. Ja, deswegen finde ich es auch okay zu sagen, man kann jetzt über 5, 7, 8 Punkte aus diesem Spiel reden, die analysieren und dann ergibt sich natürlich ein Gesamtbild und das wird schon auch geprägt vom Ergebnis. Das ist einfach nicht gut, das ist schon ein bisschen ernüchternd, aber ja, daraus abzuleiten, dass das jetzt schief geht am Sonntag gegen Augsburg, das wäre eben ein bisschen zu viel des Guten.
Du hast so ein paar Punkte angesprochen, vielleicht wenn wir hinten anfangen. Da hat ja Kota Takay in der Dreierkette, wie du es eben schon skizziert hast, neben Elvedi und Dix begonnen. Ist das für dich jetzt, ich muss dir jetzt glaube ich hier mal ein paar Fragen stellen, weil ich in den letzten Tagen ja auch einfach kein Training gesehen habe. Deswegen werfe ich dir das jetzt mal einfach so hin. Ja, ist er damit denn schon ein Startelf-Kandidat für nächste Woche, weil der Auftritt war ja ganz ordentlich.
Ja, es hat ja schon Winterneuzugänge gegeben, die irgendwie so 2 Trainingseinheiten haben und dann spielen, ne? Also das wird es jetzt wahrscheinlich auch wieder geben in den nächsten Wochen bei allen Bundesligisten und in erster Linie, gut, in allererster Linie entscheidet das Eugen Polanski, aber in zweiter Linie sozusagen entscheidet das der Körper von Kota Takay. Er war ja einfach sehr lange verletzt, hatte da was an der Plantarfaszie. Das wissen wir ja, das ist da diese Sehne unter dem Fuß, die bereitet vielen gerne mal Probleme und wenn dann sehr langfristig. Aber er wirkt jetzt einfach auch körperlich voll auf der Höhe. Er hat auch wie fast alle alles mitgemacht. Es gab nicht die, also ich habe ja geschrieben, die Wörter Belastungssteuerung und Teilintegration, die sind zu Hause geblieben. Also wer da auf dem Platz stand, hat auch die ganze Zeit alles mitgemacht. Er dann erst die zweite Einheit, weil er bei der ersten ja noch nicht in der Türkei war. Da ist er ein bisschen später angekommen mit Ruven Schröder. Und fußballerisch und was das Verteidigen angeht, war der Eindruck von Kota Takay direkt sehr gut. Man hat so den Eindruck, wenn der noch ein bisschen geschliffen wird, dieser Abwehr-Rohdiamant, dann könnte man irgendwann in der Zukunft sagen, dass der eine echte Maschine ist in der Abwehr. Einfach auch eine Erscheinung mit seinen 1,92 plus aber auch Fähigkeiten am Ball. Also er ist jetzt nicht nur der Rausbolzer und das Zweikampfmonster, einfach ein richtig gutes Paket. Und da könnte es ihm wahrscheinlich auch helfen, neben 2 erfahrenen Verteidigern in einer Dreierkette dann seine ersten Schritte in der Bundesliga zu machen. Also ich will es nicht ausschließen, dass wir ihn schon gegen Augsburg in der Startelf sehen, weil man auch überlegen muss, wer sonst? Marvin Friedrich? Nee, sehe ich nicht. Fabio Caroldia ist noch nicht so weit und dann sind wir eben bei Philipp Sander. Der war ein bisschen fahrig heute, teilweise im Testspiel. Also würde ich mal sagen, es geht aber am Ende dann zwischen Sander und Takay.
Joe Skelly würde sich ja in der Theorie noch anbieten, aber so viel hast du mir auch schon mal am Wochenende verraten und das habe ich ja dann auch gelesen, dass er dann jetzt im Training in irgendwelchen Spielformen doch wieder eher auf der Schiene unterwegs war. Und ja, also es ist ja eine englische Woche, wir kommen später noch zu unserem Aufstellungstipp, aber es sind ja dann 3 Partien zu absolvieren und ich dachte so am Freitag, als ich von der Verletzungsgeschichte gelesen habe, boah, kann ich mir irgendwie so schnell noch nicht vorstellen, nach heute und nachdem er am Wochenende alles mitgemacht hat, sage ich auch, das kann passieren. Und dann hat Borussia da hinten ja wirklich 3 großgewachsene Erscheinungen drin mit 1,92 bei Takay, fast 1,90 bei Elvedi. Dix ist jetzt, glaube ich, mit 1,86 angegeben, aber trotzdem.
Der ist fast schon der zarteste und schmalste, ne?
Ja, genau. Und ich habe auch einen Zusammenschnitt von Dennis Güler, dem Taktikanalysten von Borussia Explained, gesehen, wo ein paar Offensivszenen von Takay auch zusammengeschnitten waren. Und da war er vor allem dann auch nach Eckbällen gefährlich. Das ist jetzt heute gar nicht zur Geltung gekommen, aber auch dem geschuldet, dass Borussia sich da eben jetzt auch nicht allzu viel erspielt hat. Aber ja, ich glaube, den muss man dann auch erstmal verteidigen. Und dann hat Borussia bei Standards künftig auf jeden Fall eine Waffe mehr da vorne drin.
Damit haben wir ja eines der großen Themen, die auch ein bisschen unverhofft kam, überraschend kam, muss man ja zugeben, dass Kota Takay zu Borussia wechselt von Tottenham Hotspur. Das hatte zumindest jetzt keiner auf dem Zettel. Borussia hatte ihn ja schon länger auf dem Zettel und das wusste man ja auch, dass da ein Interesse vorhanden war. Dann ist er im Prinzip schon zu schnell zu gut geworden und die Vereine, die interessiert waren, dann eben entsprechend zu groß. Jetzt hat es geklappt mit einer Leihe mit Kaufoption. Die ist sicherlich nicht ohne, aber naja, man weiß ja, wie das am Ende läuft. Ich erinnere mich immer an Julian Weigel. Da ist es ja auch, die Kaufoption liegt irgendwie jenseits der 10 Millionen bekommen, hat man ihn am Ende für 7. Also ja, Borussia wird Takay im Sommer nicht einfach so verlieren, ohne zumindest die Chance zu haben, ihn vielleicht längerfristig zu halten. Und was wir jetzt gesehen haben, sind ja auch nur ein paar Tage, die vermuten lassen, dass dieser Wille auch dann ausgeprägt sein könnte.
Ja, wenn wir weiter vorne mal schauen, da war dann in der zweiten Halbzeit noch eine Personalie auffällig, aber nicht, weil sie irgendwie großartig Torgefahr ausgestrahlt hat, sondern weil Franck Honorat ja so nach 30 Minuten den Platz verlassen hat, wurde da ausgewechselt. Das war eine planmäßige Auswechslung, die hat jetzt nichts mit irgendeiner Verletzung zu tun, aber die ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass er ja noch so ein bisschen in diesem Zwischenstatus ist aus, hat einfach seit November kein Pflichtspiel mehr bestritten, hatte ja dann den Rückschlag, ist jetzt im Training wieder voll dabei, aber da stellt sich mir jetzt eine Woche vorher auch die Frage, ob er rechtzeitig fit wird für das Augsburg-Spiel. Jetzt hat er ja noch 7 Tage Zeit. Da sage ich auch, wenn er fit ist, dann gehört er eigentlich in die Startelf. Aber es könnte auch sein, dass es eben noch ein bisschen dauert. Und dann, Yannick, wäre die Frage, wie es sich denn vorne um Haris Tabakovic drumherum aufstellt.
Ja, ich muss sagen, ich fand diese Doppelzehner-Variante wirklich gut. Die also gefällt mir schon seit Adi Hütter das damals hat spielen lassen. Ich erinnere mich, das war so die Zeit, in der es dann unter ihm auch mal lief, 2022. Und ja, Borussia hat halt nicht so, sie hat Tabakovic, dann hat sie viele, jetzt auch große Stürmer, Schwanscherer, Kleindienst, wo ich bei allen noch nicht sicher bin, ob das mit 2 von denen klappt. Schute Machino, das muss man auch sagen. Das war wieder nichts heute gegen Hannover. Wir haben ihn ja schon mal als Fremdkörper bezeichnet bei seinen Einwechslungen und ob da jetzt die Quote am Ende eigentlich ganz okay war, hin oder her. Da fehlt mir weiter auch die Fantasie, wie genau dessen Rolle aussehen soll. Ja, und dann sind wir dabei, dass wir 2 Kandidaten suchen, die dahinter Tabakovic spielen als Spielmacher, die aber eben auch Torgefahr ausstrahlen müssen. Also es kann nicht alles an Tabakovic hängen. Da finde ich das interessant mit Honorat. Also Borussia, also allen voran Polanski dann nach dem Spiel, hat es ja damit begründet, dass man ihn auch in Abschlusspositionen endlich mal bringen will. Ich meine, wenn man sich seine Expected Goals anschaut, das ist ja wirklich verheerend, wie wenig er da produziert hat. Er ist halt der große Vorlagengeber, aber ja, das reicht allein nicht. Also so viele gute Pässe kann Honorat nicht auf Tabakovic spielen, dass das genügt. Und ich habe bei Honorat, Hanna, so ein bisschen die Sorge, dass das jetzt wieder eine Weile dauert. Erinnert mich an seine Rückkehr im Frühjahr 2025, als er ja bis Saisonende eigentlich auch gar nicht in Schwung kam. Und ja, das war ja eh so ein doch holpriges Jahr für ihn. Wenn er fit war, war es super. Wenn nicht, dann ja, fehlte er Borussia und ihm fehlte so komplett der Rhythmus. Mal schauen. Also, ja, ich bin da schon fast, ohne jetzt die Aufstellung vorwegzunehmen, echt dabei, dass man diskutieren muss, wann Wael Moya sogar bereit ist für die Startelf.
Er hat ja zumindest, als er dann ja, nach seinen, ich glaube, was waren es im ersten Saisonteil, muskuläre Probleme, und als er dann danach zurückkam, dann lief es ja mit seinen drei Vorlagen, die er da während der Siegesserie gegeben hat. Puh, ja, schwierig, du. Ich kann das auch schwer einschätzen. War jetzt heute dann natürlich jetzt auch kein Spiel, wo er großartig geglänzt hat, aber das gilt ja für alle Borussen. Ich glaube, das hört man aus dem raus. Es gäbe ja theoretisch auch noch die Option, und das haben wir in der ersten Halbzeit gesehen, Cvancara neben Tabakovic auflaufen zu lassen. Ja, jetzt ist ja die Situation, Thomas Cvancara ist wieder da, ihr wisst alle warum. Er hat seinen Leihvertrag wegen ausbleibender Gehaltszahlungen in Antalya gekündigt. Das ist sein gutes Recht und deswegen ist er ab sofort wieder vollwertiges Mitglied. Wie hat das jetzt in der Türkei in den ersten Tagen des Zusammenseins bei Borussia für dich gewirkt, Yannick? Aus der Ferne betrachtet habe ich so den Eindruck, alle sind bemüht und gewillt, da nochmal den Neustart anzugehen, aber es bleibt allen auch nichts anderes übrig, weil wahrscheinlich auch Spieler und Verein wissen, ja, so eine richtige Alternative oder eine andere Option für Thomas Cvancara als in Gladbach zu bleiben, würde sich im Januar vielleicht auch einfach nicht mehr ergeben, auch wenn der Januar noch sehr lang ist und es auf dem Transfermarkt noch gar nicht so richtig losgegangen ist.
Ja, also ich hab den Eindruck, das könnte so ein Januar werden, wo es dann, wenn überhaupt, erst am Ende knallt, weil dann in England am Rad gedreht wird und das Rad dann überall gedreht wird und irgendwie Panikkäufe noch getätigt werden oder ja, man dann das Gefühl hat, ja, was habt ihr denn den ganzen Januar gemacht? So, ihr dürft auch schon früher. Das hat Borussia jetzt ja immerhin gezeigt mit den beiden Wechseln, mit der Verpflichtung von Takay und dem Verkauf von Oscar Fraulo. Ja, deswegen würde es sich lohnen, erstmal jetzt in dieses Projekt zu investieren, weil das noch der Zeitpunkt ist, in dem man das nicht finanziell tun muss. Ein Ausweg wäre dann irgendwann, wenn es gar nicht hinhaut, dass man natürlich einen Deal findet, wo man drauf zahlt, also wo man Teile des Gehaltes übernehmen muss, weil das der aufnehmende Verein bei einer Laie nicht tut. Das wäre beileibe nicht der Optimalfall. Wenn man da zum Beispiel jetzt die ganze Ablöse von Fraulo reinstecken müsste, dann wäre es ja gewonnen, so gewonnen wie Zeron in dem Fall. Ja, und ich habe den Eindruck, was alle hoffen, ist, dass vielleicht Eugen Polanski mit seiner Art, mit seiner Ansprache, auch mit seinem Fußball, muss man ja sagen, also es gibt jetzt zumindest mal diese Cvancara-Rolle, die ihm behagt, nämlich nicht mit dem Rücken zum Tor, sondern mit dem Gesicht zum Tor, um einen anderen Stürmer herum, nicht auf der Außenbahn, sondern mehr im Zentrum. Und ja, das ist jetzt so eine Art Wette, ne, für den Januar, dass das aufgeht. Deswegen würde ich ihn zumindest mal, jetzt nicht direkt in die Startelf packen, da fehlt vielleicht fitnessmäßig auch gerade noch ein bisschen, aber ihn zumindest auf die Bank setzen, um darauf zu hoffen, dass es so diesen einen Moment der Initialzündung gibt. So, es ist dann, ne, viel Hoffnung dabei, viel mehr bleibt da nicht übrig bei dem Projekt, aber das ist, wie du gesagt hast, irgendwie auch die einzige Chance.
Wie hast du ihn denn jetzt so rund ums Training erlebt? Also gerade wenn man auf dieses Gruppendynamische guckt, es gibt zumindest Fotos, die unser Fotograf Dirk Päfgen getätigt hat, auf denen Cvancara auf dem Trainingsplatz steht und lacht. Hast du auch so das Gefühl, dass die Gruppe ihn da nochmal voll mit reinnehmen will jetzt?
Ja, also sie hat ihn auf jeden Fall positiv aufgenommen. Also man spürt da jetzt gar keine Antipathien oder große Skepsis. Einmal ging er so plaudernd mit Joe Skelly vom Trainingsplatz. Also das wirkte jetzt so, als wenn es das halbe Jahr in Antalya und auch die Ungereimtheiten, die Ereignisse davor nicht gegeben hätte. Aber kann jetzt auch nicht sagen, dass er da auf Händen getragen wurde oder irgendwie so alle so super bemüht sind. Das lässt sich jetzt schwer diagnostizieren von außen. Aber ja, es ist genau. Ich habe das Wort Hoffnung genannt und das ist so gepaart mit dem Wort Bemühen. Also alle sind hoffnungsvoll bemüht.
Und insgesamt klang es ja durchweg so, als seien die Borussen mit der Entscheidung nach Belek zu reisen, richtig glücklich gewesen. Wir haben jetzt am Anfang kurz übers Wetter gesprochen. Das kam ja jetzt dann letzten Endes noch on top, weil die Borussen die Entscheidung ja jetzt schon vor ein paar Wochen getroffen hatte. Der VfL Bochum zum Beispiel ist dann relativ spontan wegen der Schneefälle hier in NRW oder in ganz Deutschland eben noch in die Türkei aufgebrochen. Kannst du dir vorstellen, dass es 2027 wieder sowas gibt? Es war jetzt das erste Mal nach 6 Jahren, dass Borussia im Winter in ein Trainingslager geflogen ist.
Ja, ich glaube, dass sie einen ganz guten Mittelweg gefunden haben. Ich finde, man muss jetzt nicht die gesamte Wintervorbereitung dahin verlegen, so wie der BVB das beispielsweise macht. Der fliegt einfach von Marbella direkt nach Frankfurt und spielt da am nächsten Tag sein erstes Spiel. Das finde ich erstmal irgendwie auch schwierig, so aus der Sonne, die es ja dann in Marbella doch irgendwann gibt, in den deutschen Winter zu fliegen. Also die Borussen haben jetzt eben noch so diese Tage der Akklimatisierung. Sie haben ab Mittwoch ja eine ganz normale Trainingswoche noch vor Augsburg. So, das waren jetzt 4 Tage Vorbereitung und dann kommt eine normale Spielvorbereitung. Also ab dem Training am Mittwoch ist da ja nichts mehr von Vorbereitung, so im Sinne von, man studiert jetzt ganz in Ruhe alles ein, sondern da geht der Fokus schon auf den nächsten Gegner. Und ja, sie haben das ja Kick-Off genannt, Trainings-Kick-Off. Und ich finde, das passte so ein bisschen auch, weil es dem Ganzen schon das Gefühl gab, okay, jetzt, ne, es geht wieder los, jetzt kommen alle wieder rein, man macht es an einem anderen Ort, um vielleicht auch so ein anderes Gefühl herzustellen. Ich habe das so ein bisschen mit einer Klassenfahrt verglichen. So. Also ist natürlich auf sehr hohem Niveau, wenn man da in so einem Luxushotel absteigt. Aber ja, wenn man sich an diesen ersten Tagen im Jahr, wo man in Deutschland bei Minusgraden trainieren müsste, einfach mal so gar keine Gedanken machen muss, man im positiven Sinne den Hintern nachgetragen bekommt, super essen kann, super schlafen kann, super trainieren kann und sich voll auf seinen Job konzentrieren, dann ist das schon förderlich, glaube ich. Und ich meine, das wissen ja alle, da muss man ja nicht Fußballprofi für sein, dass das was mit einer Gruppe macht, wenn man da mal so verreist und unterwegs ist. Also würde ich da schon viele positive Effekte sehen. Es kostet natürlich auch Geld, das haben die Borussen auch betont, dass sie da von der Mannschaft auch so ein gewisses Mitziehen erwarten und dass den Spielern das bewusst ist, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass der Verein das jetzt noch locker gemacht hat. Aber ja, wenn ich das Jahr 27 jetzt skizziere, Anfang Januar, könnte ich mir das schon vorstellen, dass man da nochmal 4 Tage in Belek einstreut.
Ich wollte gerade schon dazwischen funken und sagen, es ist aber jetzt niemand mit einem Klingelbeutel rumgegangen und hat da noch ein bisschen Geld von den Spielern eingesammelt.
Nee, das war schon ein Paket, das der Verein sich gut leisten konnte, auch wenn es, wie Ruven Schröder ja gesagt hat, nicht budgetiert war. Also da musste die Geschäftsführung dann wirklich sagen, ja, könnt ihr machen, auch wenn wir das eigentlich nicht eingeplant hatten. Man denkt immer im Fußball, ist Geld so egal und 70.000, 80.000 wurscht, die kann man einfach mal ausgeben. Aber nee, das ist dann schon auch eine beträchtliche Summe und ist ja irgendwie auch ein bisschen wohltuend, dass sowas noch so wohl überlegt ist und betont wird und nicht einfach aus dem Fenster geblasen. Aber das war es eben auch nicht aus dem Fenster geblasen, es war es schon gut durchdacht. Und man muss sagen, wenn man sich hier diese Rundum-Sorglos-Pakete anschaut, also ist jetzt privat gar nicht meins und wäre auch nicht meine Art, Urlaub zu machen, aber ich verstehe schon, welche Vorzüge ein Profifußballverein darin sieht.
Trainingslager ist ja oft auch eben eine Zeit, in der sich die Talente oder Spieler aus der zweiten Reihe nochmal so ein bisschen aufdrängen können. Da war die Zeit jetzt natürlich auch relativ kurz mit dem verlängerten Wochenende, aber zumindest Fritz Fleck wurde nochmal belohnt. Er durfte ja gemeinsam mit Tyler Meiser auch schon vor der Winterpause, ja, oder bis zur Winterpause einfach bei den Profis weiter trainieren, nachdem die U23 die Saison schon beendet hatte. Jan Urbich ist wieder zurück nach seinem Pfeiferchen Drüsenfieber. Da muss man jetzt auch mal gucken. Bei ihm wird es ja wahrscheinlich auch so wie bei Fleck darauf hinauslaufen und bei Charles Herrmann, dass er überwiegend in der U23 erstmal zum Einsatz kommt. Aber kannst du dir ja bei jemandem wie Fritz Fleck vorstellen, ich glaube, dann wäre auch schon mal kurz im Dezember angerissen, dass da dann bald auch ein Debüt unter Eugen Polanski folgt?
Ja, wenn ich mir jetzt die personelle Konstellation ansehe, würde ich sagen, dann müsste es schon wieder aufkeimendes Verletzungspech geben. Es sind ja noch 3 Offensivspieler mit Hack, Kleinins und Gumu verletzt, sind auch die einzigen, die ja gerade ausfallen, von aber insgesamt 32 Spielern in diesem Kader, wenn wir jetzt mal Urbich und Fleck mitzählen und ja, geht mal durch, wie viele dann einfach raus sein müssen, verletzt sein müssen, damit jemand im 20er-Kader steht. Und da sehe ich einfach schon, dass der Weg sehr weit ist. Und dann sind wir vielleicht fast so ein bisschen auch bei dem, was in der Transferperiode noch passieren könnte und sollte. Dann ist einfach ohne weitere Abgänge auch so Jungs wie Fritz Fleck der Weg verbaut, weil das andere ja auch, also kannst ja Kevin Stöger nicht in die U23 stecken. Das geht nun mal gar nicht, wenn er sich nichts zu Schulden kommen lässt, so wie damals Florian Neuhaus auf Mallorca. Also Trainingsgruppe 2 wird es da jetzt auch nicht geben bei Borussia. Ranos ist natürlich ein ganz klarer Abgangskandidat. Da hat man jetzt, glaube ich, im dritten Jahr genügend gesehen, um herauszufinden, das wird nichts bei Borussia und wahrscheinlich, so leid es einem für ihn tut, auch nicht in der Bundesliga. Ja, aber dann ist ja immer noch nicht alle Probleme gelöst, wenn ein Spieler abgegeben wird. Also da reden wir noch über deutlich mehr Bewegungen. Deswegen, ja, ist der Weg jetzt für Fritz Fleck gerade schon sehr weit. Also da müsste er schon in der Zeit, in der er dann in der U23 spielt, so überragend, dass man denkt, naja, komm, der braucht jetzt diesen Reiz, wir müssen ihm jetzt den nächsten Schritt hier ermöglichen. Ansonsten würde ich sagen, ist das größtenteils ein Jahr Empfehlung in der Regionalliga, um dann vielleicht im Sommer angreifen zu können.
Ähnlich ist die Situation wahrscheinlich auch bei Niklas Wieder, den wir ja vor einem Jahr auch schon deutlich weiter eingeschätzt hätten, aber der dann eben auch wegen Verletzungen, und auch er hatte, wie Urbich, das Pfeiffersche Drüsenfieber, einfach einen Rückschlag erlitten hat oder mehrere Rückschläge. Und ja, für den ist der Weg gerade in die Bundesliga genauso lang wie Fleck. Vielleicht ist die Gunst der Stunde ein bisschen eher bei Fleck, der eben jetzt mit sehr auffälligen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Du hast Ranos angesprochen. Das war dann heute ja eigentlich auch ein deutliches Zeichen, weil er gehörte nicht zum Kader. Habe ich es richtig gesehen im Video? Er war in Zivil quasi am Start.
Nee, er gehörte schon erst zum Kader, aber er ist wirklich dann knallhart der Einzige gewesen, der so halboffiziell dazugehörte oder ja, doch relativ offiziell. Es war auf der Kaderliste ein bisschen unübersichtlich, wer da welchen Status hatte, aber nee, er hat dann wirklich nicht gespielt. So. Und ich weiß nicht, ob man ihm das jetzt sehr unter die Nase reiben wollte, aber es muss sich für ihn ja so anfühlen. Ich nehme auch an, dass er das schon vernommen hat und seine Berater, dass sie in diesem Januar sich vielleicht Gedanken machen sollten. Ich denke auch, dass Ruven Schröder da schon mithilft. Also das ist jetzt, ja, also wenn er das Bestreben hat, Spieler loszuwerden, dann ist das ja auch eine gute Idee, nicht einfach nur zu warten, dass irgendwas reinkommt, sondern vielleicht auch ein bisschen proaktiv unterwegs zu sein. Wenn ich jetzt gerade was prophezeien sollte, hätte ich auch das Gefühl, dass vielleicht sogar am ehesten bei Ranos oder am frühesten was passiert.
Ja, am frühesten, genau. Das hätte ich jetzt dann auch ergänzt, weil natürlich er dann ja mindestens als Leihspieler auf dem Markt ist, wobei wir uns beide auch, glaube ich, einig sind, dass die Perspektive bei Borussia nicht mehr da ist und vielleicht auch ein fester Wechsel das Bessere wäre.
Er hätte sich vor Ort gut umschauen können sogar. Ich meine, da waren ja Zweitligisten wie Magdeburg, gut, jetzt Hannover würde ich fast sagen, auch wenn das seine Heimat ist, schon die Nummer zu groß, aber auch Duisburg, Aachen, wenn er sagt, Mensch, Nordrhein-Westfalen gefällt mir und da ist bestimmt auch noch Bedarf. Also das wäre so auch die Kragenweite. Ich würd ihm eigentlich auch wirklich den Step in die dritte Liga wünschen oder natürlich, wenn man sagt, okay, es soll Erste sein, dann zu einem nicht ganz so guten holländischen oder belgischen Erstligisten, aber ich denke, nachdem das ja in Kaiserslautern schon gar nicht geklappt hat vor einem Jahr bei der Leihe und er natürlich zu stark ist für die Regionalliga, das hat er schon in München gezeigt bei den Bayern, wäre der Versuch in der dritten Liga vielleicht nicht so schlecht. War natürlich Rot-Weiß Essen oder so, das sind ja auch gerade alles Vereine, die wirklich weit vorne mitspielen und ambitioniert sind. Also wenn ich er wäre, würde ich mir das mal vornehmen fürs nächste Halbjahr.
Es gab ja, was die Gerüchte angeht, was ja viel diskutiert wurde in diversen Foren etc., aber was eigentlich gar nicht so heiß diskutiert werden müsste, und zwar, dass Kevin Stöger vor einer Leihe zum FC Augsburg steht. Wie ist denn da der Stand?
Ja, da habe ich jetzt vor Ort nur Irritation vernommen, wo das denn herkommt. Und es ist schon so, das verstehe ich so, dass eine Bereitschaft da ist, dass Kevin Stöger den Verein verlassen könnte, wenn was für ihn Passendes kommt und etwas für Borussia Passendes und dass man ihm da keine allzu großen Steine in den Weg legen würde. Aber das, was da jetzt aufkam, kann ich so nicht bestätigen. Eine Leihe nach Augsburg, ich denke schon, also in allererster Linie gäbe es hier die Überlegung, auch wäre, das ist ja mal komisch, wenn man sagt, man ist vom Spieler nicht mehr überzeugt, der kann ruhig gehen, dann gibt man ihm aber nicht zu einem Konkurrenten, um den zu stärken. Klingt ein bisschen widersprüchlich, aber irgendwie ist ja dann doch der Gedankengang ein richtiger. Also allein daher kann ich mir das nicht vorstellen, dass das auch irgendwann aufkommt. Natürlich, klar, im Sommer könnte das ein Thema sein. Deswegen, ja, müsste es schon andere Wege geben. Aber Hanna, Kevin Stöger gehört ja zur Fraktion. Er verdient einfach zu viel Geld, um da so einen breiten Markt zu haben.
Genau, und das ist ja auch das, was wir hier immer wieder über Marvin Friedrich, über Jonas Omlin sagen. Da muss der Antrieb und die Bereitschaft auch da finanziell zurückzustecken, schon wirklich auch vom Spieler kommen. Und das ist hier überhaupt nicht jetzt verurteilend gemeint, sondern auch einfach ihr gutes Recht. Also Ruven Schröder hat es ja auch ganz passend gesagt, man muss sich mal in die Lage der Spieler versetzen. Und auch da sage ich, ich weiß nicht, ob ich als Spieler ja nicht vielleicht auch mal einen Vertrag aussitzen würde. Dann kann man natürlich immer darüber reden, ob das dann unter ja sportlichen Ehrgeiz fällt. Weil wenn wir jetzt mal auf das Spiel gegen Augsburg gucken oder allgemein auf die englische Woche, dann haben wir ja, Stand heute, am Mittwoch, wenn es dann nochmal eine öffentliche Trainingseinheit gibt, sind wir da wahrscheinlich vor allem, was jemanden wie Franck Honorat angeht, schlauer. Also wie fit jetzt dann alle wirklich sind und wie gut alle das Trainingslager verkraftet haben. Aber es könnte da am Wochenende schon den ein oder anderen Härtefall geben, weil ja insbesondere Marvin Friedrich da doch der Platz auf der Tribüne im Borussia-Park winken könnte, oder?
Ja, ich meine, es kamen 22 Spieler zum Einsatz gegen Hannover. Fleck und Hermann wurden noch später eingewechselt. Die würde ich jetzt schon mal rausnehmen. Dann sind wir, die 24 kamen zum Einsatz. Vergesst meine Rechnung. 24 kamen zum Einsatz. Die beiden raus sind wir bei 22. Dann müssen wir immer noch zwei streichen, um einen 20er-Kader fürs Augsburg-Spiel zu bekommen. Jetzt könnte man wie so oft annehmen um diese Jahreszeit, dass irgendwer sich noch erkältet oder einen grippalen Effekt bekommt und ausfällt. Aber dann wäre es immer noch einer, der wahrscheinlich ja einen prominenten Namen hat, weil dieser Kern der Mannschaft ist ja doch so besetzt, dass man sagen muss, jo, da ist jede Position fast gleichwertig doppelt besetzt. Und wenn, ja, ist es vielleicht jemand, der mal einen guten Namen hatte, wie Marvin Friedrich beispielsweise, der nun als möglicher deutscher Nationalspieler damals von Union Berlin kam. Es klingt so absurd, dass das vor 4 Jahren so war, aber könnt ihr nochmal gucken, der wurde tatsächlich so hoch gehandelt, war einer der torgefährlichsten Verteidiger und da war man richtig froh, den als Backup, als Ersatz sogar perspektivisch für Matthias Ginter zu holen bei Borussia. Deswegen, ja, sehe ich diese Möglichkeit schon. Ich bin auch einfach gespannt, ob man das einsetzt bei Borussia als Stilmittel, um vielleicht den Spielern, ja, das, wie ich gerade gesagt habe, Baranos unter die Nase zu reiben. Wenn man davon ausgeht, ja, das wäre ein Prinzip, dann muss vielleicht auch Kevin Stöger aufpassen, neben Marvin Friedrich. Denn Hanna, wir sind uns ja relativ einig, dass Wael Moya jetzt nicht mehr in dem Status ist, dass man von Woche zu Woche, abgesehen davon, dass sie gar nicht spielen, überlegt, ob er nicht sogar zu U19 geht. Er hat ja U23 auch schon gespielt, deswegen das mit der U19 hat sich erledigt. Aber selbst wenn es dann irgendwann parallele Spiele gibt, würde ich gerade sagen, jo, da ist die Aussicht auf genügend Bundesliga-Minuten groß genug und U23 kann er spielen, wenn die ihr Spiel nach den Profis hat und er da nur kurz zum Einsatz kam.
Den Startelf-Hot-Take hattest du ja letzte Woche rausgehauen für die kommende Woche, also für die ersten 3 Spiele. Und ja, da haben wir ja auch gesagt, das hat er sich ja schon mit dem Auftritt in Dortmund so ein bisschen erspielt. Man weiß ja auch nie, ne? Man sieht im Training gute Ansätze, gute Abschlüsse, aber wie sieht's denn wirklich aus, wenn man vor 50.000, vor 80.000 Zuschauern beim BVB reingeworfen wird? Das hat er gut gemacht und er hat ja dann jetzt auch einfach so ein bisschen mit dieser zweiten Halbzeit gegen Hannover daran angeknüpft. Also es ist ja für jemanden wie ihn auch einfach schon total positiv, dass er in die Situation kommt. Hat auch einmal, glaube ich, an der Mittellinie guten Ball erobert, also ist da durchaus auch jemand, der auf dem Niveau auch in den Zweikämpfen mithalten kann und von daher für mich auch klarer Kaderkandidat. Du hast Eugen Polanski ja auch nach dem Spiel darauf angesprochen, so ganz locken lassen wollte er sich nicht, aber ich habe dann doch so ein bisschen rausgehört, dass er dir eigentlich zugestimmt hat, dass zumindest was den Kader angeht, an Moya erstmal kein Weg dran vorbeiführen sollte, oder?
Ja, dass er sagt, irgendwie in dem Status haben wir ihn vorher schon gesehen, geht ja fast sogar einen Schritt weiter. Das das jetzt nicht erst durch die Einsätze gekommen ist, sondern eben schon ab dem Punkt davor der Fall war, dass er sozusagen unumstritten war für Polanski, was den Kaderplatz angeht. Und ich fand es witzig, dass er sagt, ja, jetzt ist er auch ein Jahr älter, jetzt ist er schon 17, dann ist vielleicht was anderes als mit 16. Ja, kann man fast so unterschreiben, dass das jetzt, ne, so ein bisschen auch einen Fortschritt markiert. So, jetzt ist er nicht mehr der 16-Jährige, sondern der 17-Jährige. Das war ja so bei Lamine Yamal, finde ich auch mal so. Der war dann irgendwann 17, 18 und ja, jetzt wird er halt von Jahr zu Jahr älter und besser. Das erhofft man sich auch bei Moya und den, ja, der Weg, den er gegangen ist, der bestätigt das bislang auch.
Er musste ja kurz vor dem Ende, er musste nicht behandelt werden, aber er hat sich zumindest kurz an den Oberschenkel gefasst und war dann nach Spielende auch mit einem bandagierten Oberschenkel zu sehen. Aber ich glaube, dass, da müssen wir uns doch jetzt keine Sorgen um ihn machen, oder?
Nein, das war wohl nur ein Schlag und das ist nichts, was ihn hindern sollte an einem Einsatz gegen Augsburg.
Ja, während wir hier aufnehmen, ich weiß gar nicht, wann genau der Abflug von den Borussen war, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie mittlerweile in der Luft sind.
Ich glaube, seit einer Stunde ungefähr.
Und im Laufe des Abends werden sie dann wieder in den Borussia-Park zurückkehren. Am morgigen Dienstag gibt es einen freien Tag. Mittwoch, wir haben es gesagt, steht die Vorbereitung auf Augsburg an. Wenn wir mal zu dem Spiel übergehen, Yannick, dann, ja, können wir eigentlich daran anschließen, was wir schon so ein bisschen angedeutet haben. Und zwar, wer denn da vermutlich in der Startelf stehen wird.
Aufstellungstipp.
Moritz Nikolas hatte ja gegen Hannover, wie Jonas Omlin auch, eigentlich nicht allzu viel zu tun. Das klingt bei einem 0-3 dann auch wieder komisch, aber ja, die Gegentore waren auf jeden Fall nicht die beiden schuld, die im Tor standen. Moritz Nikolas ist gesetzt und Yannick, Nico Elvedi und Kevin Dix auch. Wer ist denn jetzt derjenige, der daneben beginnt? Wir haben eben die Diskussion schon mal angerissen. Auf wen würdest du dich jetzt festlegen?
Also wenn ich es mir unabhängig von dem, was ich im Training und so gesehen habe, wünschen könnte, würde ich Joe Skelly dahin packen und vorhin Jens Kastrop. Aber das haben wir jetzt nun mal gar nicht mehr gesehen im Training in diesen 5 Einheiten. Also es gab es in allen Konstellationen halt diese 3 klaren Innenverteidiger, auch nicht mehr so diese Pendelbewegungen, dass dann der Rechte irgendwie mit Ball zum Rechtsverteidiger wird, sondern schon viele, also ein Schwerpunkt, sage ich mal, mit dem Dreieraufbau aus 3 Innenverteidigern. Sprich, die Option scheint wegzufallen, die ich mir da jetzt wünschen würde oder die ich irgendwie am besten finde, weil die einen noch so, ne, an die besten Spiele erinnert, die es gab in dieser Saison. Deswegen, also ich hätte irgendwie Lust, Kota Takay zu sehen, direkt jetzt von Beginn an, auch so, weil irgendwie, das kann der FC Augsburg wahrscheinlich gebrauchen, dessen Robustheit. Philipp Sander hat natürlich seine Stärken am Ball, war aber noch irgendwie jetzt auch seit seiner Verletzung noch nicht wieder so richtig drin. Boah, ich weiß nicht, also willst du die Entscheidung treffen?
Gerne, weil ich sie mir auch im Vorfeld so ein bisschen zurechtgelegt habe. Also ich würde mich jetzt tatsächlich auf Takay festlegen. Das widerspricht meinem ersten Eindruck von Freitagabend und der Tatsache, dass er ja jetzt so lange nicht gespielt hat und auch Eugen Polanski. Und vielleicht muss ich mich da nächste Woche wieder selbst ermahnen, hat ja auch den Zeigefinger gehoben und gesagt, ein bisschen Geduld brauchen wir jetzt mit ihm. Aber ich denke mir jetzt, okay, er trainiert voll mit. Er hat heute eine komplette Halbzeit gespielt. Er hat auch den ganzen Dezember schon in Tottenham trainiert. Warum sollte es denn mal nicht funktionieren, dass jemand da ist, der aus einer Verletzung kommt und dann auch direkt reingeworfen wird, weil vielleicht alle ein ganz gutes Grundgefühl haben. Und ob du ihn jetzt gegen Augsburg reinwirfst oder eine Woche später, macht dann vielleicht gar nicht den großen Unterschied. Was man aber bei ihm nicht vergessen darf, dadurch, dass er ja in Tottenham einfach nicht zum Zug gekommen ist, ist ja diese Top-5-Liga oder riesengroße Stadien, riesengroße Aufmerksamkeit, das ist was komplett Neues für ihn. Aber du, irgendwann muss man ihn ins kalte Wasser werfen und deswegen sage ich, gerne am Sonntag.
Er hat ja auch schon in der Nationalmannschaft eine große Bühne erlebt, in der asiatischen Champions League, also ist ihm jetzt nicht ganz fremd, anders wie man das jetzt irgendwie damals bei Čvančara aus Tschechien hätte sagen können. Irgendwie auch gerade was gesehen, weiß nicht, ob es von Opta oder so war, dass die J-League auch die 10. beste Liga der Welt ist, so, dann ist es ja gar nicht so schlecht. Also Da war irgendwie Holland nur auf 14 oder 15. Muss ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich meine, so war es. Also deswegen hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen. Bei mir ist wirklich das Physische, das müssen dann die Borussen entscheiden, aber wenn es da grünes Licht gibt, würde ich auch sagen, kommt, macht es.
Und ansonsten halte ich dann noch Philipp Sander am wahrscheinlichsten. Das nur, um diesen Tipp quasi abzuschließen. Ja, Jens Castorp und Joe Skelly hast du eben erwähnt. Wen packst du denn rechts auf die Schiene oder kannst auch gerne die ganze Reihe durchgehen?
Ha, das ist wirklich schwierig. Also das ist für mich, ich weiß gar nicht, was mehr 50-50 ist. Das oder auf der linken Seite? Da wir jetzt ja Takai eingeloggt haben, finde ich, spricht ein bisschen mehr für Skelly, weil er diese mehr Bundesliga-Erfahrung hat, dieses, vielleicht auch ein bisschen diszipliniertere noch als Castrop, dessen Input nach vorne natürlich mehr ist. Das würde wiederum wieder für ihn sprechen. Also treffe ich jetzt so eine 50,1 Entscheidung pro Skelly und mach mal weiter. Nach links rüber, du meinst komplett mit Mittelfeld, ne?
Genau.
Da würde ich Folgendes machen, mit Ball klare Doppelsechs aus Reitz und Engelhardt. Links, ist schon wieder 50,1, aber ich weiß noch nicht für wen. Ich würde aber tendenziell sagen Luca Netz, weil er auch noch so dieses Eckball-Argument vielleicht hat. Also das gibt ihm die 50,1, sonst wäre es 50,0 und ein Putt. Und ja, wenn jetzt Florian Neuhaus vermisst, keine Sorge, der kommt gleich noch.
Sind wir uns denn vielleicht beide einig, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass Jens Castrop, Joe Skelly, Luca Netz und Lukas Ulrich in dieser englischen Woche jeweils mindestens einmal von Anfang an spielen?
Ich glaube, da wird Polanski im 2-1-System spielen oder im 1-1-1.
Und dann vielleicht auch, genau, je nach Gegner, je nach Form auch. Im Mittelfeld, hast du das gerade schon, Doppelsechs, du hast davon gesprochen, aber du hast ihn nicht benannt.
Reitz und Engelhardt, habe ich gesagt.
Ach doch, hast du. Ja, auch da gehe ich mit. Und Florian Neuhaus, ja, spielt bei mir in der Startelf auf jeden Fall auch eine Rolle. Fand auch gegen Hannover gut, dass er ja einer der wenigen war, die da mal so ein bisschen Tempo reingebracht haben im Mittelfeld, die auch mal einen kleinen Überraschungsmoment hatten, wenn sie da eben mal angezogen haben und den Ball nach vorne getrieben haben, und sehe ihn da auch aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs und der fußballerischen Elemente eben wieder so mit Ball im halblinken Achterraum.
Ja, und die Borussen nehmen ihn jetzt auch mal in die Pflicht, dann vielleicht auch in Richtung Vorlagen und Tore abzuliefern. Das ist ja noch relativ dünn bei ihm. Und irgendwie hat man auch so ein Gefühl, könnte jetzt auch bald mal kommen. Also ist vielleicht der Moment gegen Augsburg da. Und jetzt mache ich die Elf komplett und bin dann so ein bisschen, ja, ist eine Art der Aufstellung, wie wir es dann schon mal hatten, so gegen St. Pauli beispielsweise beim 4-0. Also, dass schon Honorar noch involviert ist, immer vorausgesetzt, es reicht einfach für die Startelf. Und dann zusammen mit Haris Tabakovic, weil das war nun mal das produktivste Duo der bisherigen Saison. Und dann hätte man so, weil man ja Wechsel immer ein bisschen mitplanen muss, das Argument zu sagen, ja Mensch, ist so super, 65. bringt man Reiner für Neuhaus und Moya für Honorar. Und entweder ist das irgendwie das, was das Spiel dreht, was das Spiel entscheiden soll. Einfach aber zwei richtig gute Optionen.
Und wenn Honorar nicht zur Verfügung steht, dann sehe ich da tatsächlich eher Reiner anstelle von Maschino. Einfach, ja, weil, ich meine, Reiner hat jetzt heute auch nicht überragend gespielt, aber Maschino braucht einfach noch. Aber auch er wird in der englischen Woche spielen, da bin ich mir sicher. Und ja, Wellmoya sehe ich jetzt im ersten Spiel noch nicht von Beginn an, aber der wird auf jeden Fall am Sonntag seine Minuten bekommen. Da bin ich mir sicher. Was tippst du denn fürs erste Spiel im neuen Jahr?
Tja, das ist eine gute Frage. Sehr schwierig, weil der FC Augsburg, das ist immer witzig, alle sagen immer, egal mit wem man in der Bundesliga redet, die sind so unangenehm und wir haben da immer so eine schlechte Bilanz gegen und man denkt sich, demnach müsste der FCA eigentlich dauerhaft in Europa unterwegs sein, wenn es allen so ergeht. Aber wir wissen ja bei Borussia, sie haben auf jeden Fall die Legitimation, so darüber zu klagen, dass es echt schwierig ist gegen Augsburg. Ich habe den Eindruck aber, dass solche Gegner jetzt, welche sind, die Borussia mehr liegen, dass sie jetzt auch umgehen können mit dem Druck, dann ja auch mal liefern zu müssen gegen solche Mannschaften, die ja allein tabellarisch in derselben Region unterwegs sind. Und würde mal sagen, komm, das Jahr beginnt für Borussia auf eine gute Art und Weise mit etwas, was es eben nur dreimal gab im Jahr davor, einem Heimsieg, und zwar mit einem 2:0.
Das wäre ja für einen Großteil der Fans dann auf jeden Fall ein sehr positives Erlebnis. Ich prognostiziere aber so ein ganz träges Spiel an einem kalten Sonntagnachmittag im Januar, das dann tatsächlich 0:0 ausgeht. 0:0 tippt man richtig selten, ne?
Ja, das traut man sich selten, aber würde ich jetzt, okay, also denke ich jetzt nicht, ja, ne, okay, jetzt willst du es aber wissen und was ganz anderes tippen, ne, das kann man schon mitgehen.
Gucken wir mal, unsere Kollegen Carsten Kellermann und Thomas Krüge sind im Stadion, wir beide, Yannick, haben frei, ja, und für dich heißt es dann morgen früh auch erstmal Zelte aufbrechen und Richtung nach Hause kommen.
Ja. Genau, wir mussten zum Glück nicht zelten, denn es ist nachts hier doch richtig kalt. Aber sinnbildlich tun wir das, machen uns auf zum Flughafen nach Antalya und dann ja, geht's zurück in die Heimat. Ja, wir sind noch, ich bin hier mit unserem Fotografen Dirk Päffgen in einer Art Ferienwohnung und ja, wir haben gedacht, Mensch, ist doch cooler hier alles noch wegzuarbeiten und dann morgen eine ruhige, wahrscheinlich laptopfreie Rückreise zu haben.
Die wünsche ich dir. Und euch da draußen jetzt eine gute Woche, ob mit Schnee, ob ohne Schnee. Und wie immer gilt, lasst euch nicht ärgern, schon gar nicht von Borussia. Ciao, ciao.
Genau, auch nicht von Transfergerüchten, von Borussia sowieso nicht. Und an der Stelle einfach auch nochmal ein frohes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de